Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Wir haben die Chance, eine bessere Welt zu bauen, sagt unser heutiger Gast. Und nein, er vertritt keine neue Religion oder politische Philosophie. Günter Faltin ist Wirtschaftswissenschaftler und Gründer der Tee-Kampagne. Das war vor ziemlich genau 30 Jahren. Was damals mit einer einfachen Idee begann, ist heute ein weltweites Erfolgsmodell. Wie ist der Erfolg der Tee-Kampagne zu erklären? Warum ist Ökonomie so spannend? Und was ist eigentlich ein Entrepreneur? Das und mehr möchte ich von Günter Faltin wissen. Ich freue mich auf das Gespräch. Woher nehmen Sie eigentlich den Mut, der ein oder andere möchte vielleicht auch sagen, die Dreistigkeit, zu behaupten, dass wir tatsächlich noch eine bessere Welt bauen können, so wie ich Sie eben zitiert habe?
Naja, also was ist unsere Situation? Wir stehen ja vor Bergen von Problemen. Klimawandel, Artensterben, demografische Entwicklung, Altersarmut steht vor der Tür. Chemie in Lebensmitteln, die Anbauflächen für Lebensmittel werden immer geringer, sind immer stärker belastet von Pestiziden, Versalzung, Wasser wird knapper. Wir haben Feinstaubproblematik, wir haben jetzt neuerdings das Flüchtlingsthema. Also was wollen wir denn noch, worauf wollen wir denn noch warten? Wir müssen doch diese Probleme anpacken und nicht noch den Lieferdienst gründen, sondern diese Probleme anpacken. Und da brauchen wir mehr Menschen und da brauchen wir bessere Lösungen. Wir brauchen eine intelligentere Ökonomie, die nicht Probleme verschärft, wie sie es bisher tut, oder jedenfalls in großen Teilen, sondern wir brauchen problemlösende Ökonomie.
Was ist ein Entrepreneur? Das heißt ja eigentlich Unternehmer, oder?
Nein, also weltweit hat sich das Wort Entrepreneur durchgesetzt. Selbst in Laos spricht man vom Nack Entrepreneur, Mensch Entrepreneur, es ist was anderes. Mhm. Beim Wort Unternehmer entstehen einfach Bilder aus der Vergangenheit. Das ist derjenige, der große Kapitalien braucht, der ein Unternehmen selber managt, als Zampano vorne dran steht und der natürlich auch ein Konzept braucht, warum man das Unternehmen gegründet hat und was es denn anbietet. Heute kann man das arbeitsteilig angehen. Wir brauchen viel weniger Kapital. Kapital ist nicht mehr der Engpass. Management kann man arbeitsteilig angehen. Vieles ist Unternehmensverwaltung. Das holt man sich besser von außen, jedenfalls als Gründer. Was bleibt, ist das Konzept. Wir brauchen ein gutes Konzept und wir brauchen auch bessere Konzepte. Wir brauchen eine intelligentere Ökonomie. Die alte Ökonomie fliegt uns allmählich um die Ohren.
Mhm. Das sind jetzt schon sehr grundsätzliche Sätze am Anfang, aber ich will es nochmal genauer wissen mit dem Unternehmer. Also denken wir an berühmte Familienunternehmen in der deutschen Wirtschaftsgeschichte, die Familie, die BMW zum Beispiel führt, oder andere Unternehmen. Würden Sie sagen, die sind sozusagen obsolet? Die machen irgendwas grundsätzlich falsch, oder?
Nein, heute sind die Bedingungen einfach anders. Durch Internet kann ich gründen mit sehr viel weniger Kapital. Also ich sage nicht, das ist falsch, sondern ich sage, die Bilder stammen aus der Vergangenheit, waren hoch erfolgreich, großartige Leistungen, aber sie sind nicht mehr zutreffend, wenn ich als Gründer heute vor der Situation stehe, womit will ich gründen, was ist dann wichtig? Und da ist Kapital nicht länger der Engpass. Das, mhm, weil die meisten Menschen sagen, ja, ich habe einfach nicht das Kapital und es liegt mir auch nicht so. Und Management kann ich auch nicht. Viele Menschen können sich selber nicht gut organisieren. Wie sollen sie dann andere organisieren? Und da kann man sagen, heute ist Gründen völlig anders. Und deswegen auch ein neues Wort, der Entrepreneur oder Entrepreneurship. Es ist heute eine andere Situation. Gründen ist sehr viel zugänglicher als früher. Und ich sage meinen Studenten, sie können das gewinnlos einer Lotterie systematisch erarbeiten. Mhm. Und ich weiß, das ist ein scheinbar wahnsinniges Versprechen, aber es geht. Sagen, ich habe es ein paar Mal erlebt.
Mhm. Es gibt ja heutzutage das Crowdfunding. Man sammelt im Internet Geld für sein Vorhaben. Ist das für Sie eine gute Sache?
Ist eine tolle Sache, viel besser als zu einer Bank zu gehen, weil man gleich einen Test mitbekommt. Kommt denn mein Produkt an? Kommt denn mein Konzept an? Viele gründen, ohne vorher die Annahmen getestet zu haben. Ein Businessplan, ein Konzept ist im Grunde genommen ein Bündel von Annahmen. Und diese Annahmen muss ich testen, ob die zutreffen, ob mein Produkt ankommt, ob der Preis ankommt, ob das Design ankommt, ob der Vertriebsweg ankommt. Das sind alles Annahmen und die muss ich testen, bevor ich loslege, bevor. Sonst ist es Gründen à la Roulette. Ich habe mir was ausgedacht und es ist wie wenn ich in die Spielbank gehe und ich setze auf die Zahl 17 und bete, dass die kommt. Mhm. Aber meistens kommt sie nicht.
99% kommt sie nicht wahrscheinlich.
Ja, beim Gründen kommt sie in 80% der Fälle nicht. Mhm. 80% der Gründungen sind nach 5 Jahren nicht mehr da.
Das also ist die berühmten Startups, die jetzt überall auf
sind. Das muss man sich vor Augen halten. Also ich muss schon mit einem guten Konzept gründen, wenn ich nicht zu den 80% gehören will. Oder andersrum, wir müssen anders gründen. Wir müssen Entrepreneurship machen und nicht altes Unternehmertum. Bei Immobilien heißt es Lage, Lage, Lage. Und beim Entrepreneurship heißt es Konzept, Konzept, Konzept. Ich muss mich in mein Konzept vertiefen. Ein Künstler wird ja auch nicht über Nacht erfolgreich, sondern er hat Phasen von Zurückweisung, er hat Phasen von Unsicherheit, er hat Neuanfänge, er hat Zusammenbrüche. Und bis er seinen eigenen Stil gefunden hat, dauert es. Und so ist es beim Entrepreneurship auch. Bis ich ein Konzept habe, das wirklich deutlich besser ist als das, was es draußen gibt, brauche ich Zeit und muss mich auch ein Stück weit in diese Arbeit hineinbegeben.
Unser Gast, Günter Faltin, ist Wirtschaftswissenschaftler und hat unter anderem 1977 den Studiengang Entrepreneurship an der FU Berlin aufgebaut. Das ist lange her. Im ganzen Land bekannt aber ist er vor allem als Gründer der Tee-Kampagne und heute der weltweit größte Importeur von Darjeeling-Tee. Richtig, Herr Faltin?
Ja, richtig.
Lassen Sie uns mal zurückgehen. Ich finde es ja total spannend. Ich war damals in verschiedenen Wohngemeinschaften unterwegs und da tauchten die plötzlich auf, die großen Tüten Teekampagne.
Das war quasi Pflicht in Wohngemeinschaften.
Richtig, genau. War denn diese Teesorte damals, als Sie anfingen, auch Ihre persönliche Lieblingsteesorte?
Nein, ich war Kaffeetrinker. Ich hatte von Tee überhaupt keine Ahnung. Mir war nur aufgefallen auf meinen Reisen, auch in Indien, dass dort der Tee am Tor der Plantage ungefähr ein Zehntel dessen kostet, was er hier kostet bei uns. Damals und heute. Und ich habe mich gefragt, warum als Ökonom? Warum wird das so teuer? Weil es ist ja ein Endprodukt. Beim Kaffee muss ich noch rösten, mahlen, Vakuum verpacken. Beim Tee nicht, muss ich nur verpacken. Ich habe ein Endprodukt. Warum wird das so teuer? Muss doch nicht sein, war so meine Überlegung. Dann habe ich angefangen zu recherchieren und zu tüfteln. Und irgendwann hatte ich die Vorstellung, man muss das völlig auf den Kopf stellen und sagen, direkt importieren. Jemanden beauftragen, der das kann, Hapag-Lloyd, heute würde ich sagen eine Komponente beauftragen, die das professionell macht, nicht selber das versuchen zu organisieren. Und damit ich auf eine Einkaufsmenge komme, die groß genug ist, dass mich die Plantage oder auch Hapag-Lloyd ernst nimmt, muss ich eine große Einkaufsmenge generieren. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich 50 oder 100 Sorten habe. Also nur eine Sorte. Wer will nur eine Sorte trinken? Eigentlich niemand, die Leute wollen Abwechslung. Also muss ich die beste Sorte nehmen. Das ist eigentlich alles ganz logisch und systematisch. Wenn ich die beste Sorte nehme, dann werden nicht so viele Leute abspringen.
Aber Sie müssen gleichzeitig dafür sorgen, dass möglichst viele Menschen diesen Tee auch kaufen. Also eine Kleinstadt damit zu versorgen, damit kann man ja nichts verdienen.
Wir konnten dadurch, dass wir selber importierten, den Tee zu einem Drittel des Preises, also sage und schreibe ein Drittel, zwei Drittel Ersparnis, zu einem Drittel des Preises anbieten wie der Marktführer. Und das hat sich herumgesprochen. Das war ein Skandal, das war eine Sensation. Ich weiß noch, als wir anfingen zu verkaufen, bildete sich gleich eine Schlange und der Tee war weg. Ich war übrigens der Einzige, der an das Konzept glaubte, meine Studenten nicht. Aber als dann der Tee weg war, atmeten wir alle auf, also ich auch, und fanden doch, also es muss ja auch, also wenn man so preiswert sein kann und Fairtrade und Chemierückstandsanalysen, damals gab es noch kein Biotee, und Wiederaufforstung, also ich finde, es ist ein Modell für eine bessere Ökonomie. Sie haben vorhin gesagt, kann man die Welt verbessern? Kann man da wirklich so viel ändern? Doch, ich finde, die Tee-Kampagne ist ein Modell für eine intelligentere Ökonomie.
Waren Sie da auch schon so cool, wie Sie heute wirken? Also ich meine cool im positiven Sinne, so gelassen, so relaxed. Oder hatten Sie auch irgendwelche Ängste durchzustehen?
Also, ja, ich hatte schwere Ängste durchzustehen. Ich wundere mich, dass Sie sagen, ich bin so gelassen.
Sie wirken durchaus so.
Ja, also ich hatte richtige Albträume. Also ich erinnere mich an einen Albtraum besonders. Nachts, also war Nacht, ich bin an einem Strand, da ist Sand und ein paar Felsen und da kommt was Dunkles auf mich zu und ich weiß, das ist das Schiff, wo der Tee drauf ist und ich bin ganz allein, niemand da, es ist auch keine Hafenanlage da und dieser Koloss von Schiff kommt immer näher, immer dunkler und kommt so auf mich zu und in dem Moment, wo es sozusagen über mich hereinbracht, wache ich auf, schweißgebadet. Also das gehört auch dazu, dieses Aushalten von Ängsten. Tagsüber ist es klar, Hapag-Lloyd macht ja diesen Schifftransport und das sind Profis. Die wissen, wo man anlegt und wie man das auspackt. Habe ich ja gar nichts mit zu tun. Aber nachts funktioniert diese Kontrolle nicht. Nachts kommt das, die Ängste kommen dann irgendwie hoch.
Aber den Traum haben Sie jetzt wahrscheinlich schon so oft erzählt, dass Sie ihn nicht mehr träumen. Es gibt ja solche wiederkehrenden
Albträume. Es gibt neue Albträume. Also man hat immer doch, wenn man etwas Neues macht, ist man nicht sicher.
Ja, eben.
Und man hat Annahmen und man hat sie hoffentlich geprüft. Aber es bleibt immer ein Stück Unsicherheit und das heißt auch mal eine schlaflose Nacht.
Wie hat denn damals eigentlich Ihr Umfeld, Sie waren ja schon Professor an der FU Berlin,
ja,
als die Teekampagne von Ihnen erfunden wurde. Wie haben die Mitstudenten reagiert?
Niemand glaubte daran. Also sehr, sehr klare Situation. Niemand glaubte daran. Die Studenten fanden das verrückt. Ich erinnere mich an eine Studentin, die aufstand und sagte, so halb zu mir gerichtet und halb zu den Studenten, Leute, merkt ihr denn nicht, wie bescheuert der Typ ist? Nur eine Sorte Tee und die auch noch in Großpackungen, völlig daneben.
Und die politische Szene, die es damals gab,
furchtbar,
so die Linksgerichtete?
Furchtbar. Also FU war ja damals auch noch stark von Marxisten besetzt, oder jedenfalls in manchen Fachbereichen. Und die dominierten auch die Debatte. Und da hieß es, der Faltin will kleine Kapitalistenschweine züchten. Es war eine andere Zeit.
Das ist ja böse. Man hat ihn, glaube ich, sogar auch die Autoreifen zerstochen.
Ja, einmal die Autoreifen zerstochen, ja.
Eines ihrer vielen Erfolgsbücher trägt den Titel Kopf schlägt Kapital, die ganz andere Art, ein Unternehmen zu gründen. Von der Lust, ein Entrepreneur zu sein. Und ihr Credo ist, jeder kann ein Entrepreneur sein.
Ja. Weil es nicht auf Kapital ankommt, es kommt auch nicht auf Management an. Das kann man sich alles von außen holen oder auch ganz anders aufbauen. Worauf es ankommt, ist ein gutes Konzept. Ich muss mir etwas ausdenken, was besser ist, am besten deutlich besser ist, als das, was es draußen schon gibt. Und dazu muss ich kreativ sein. Richard Branson, einer der zeitgenössischen bekanntesten und erfolgreichsten Entrepreneurs, hat den Satz gesagt, wir hatten kein Geld, als er anfing, deshalb mussten wir kreativ sein. Unser Kopf ist die Ressource. Jeder ist neugierig. Jeder hat auf seine Art eine bestimmte Kreativität, weil er ein Stück anders ist als die anderen. Jeder hat seine eigene Lebensgeschichte. Jeder kann ein Stück denken. Und ich würde gerne ermutigen, den Kopf zu nutzen. Das ist die entscheidende Ressource, übrigens die einzige unbegrenzte Ressource, die wir haben. Und von daher das Thema anzugehen. Früher glaubte man, man braucht erstmal Kapital. Früher glaubte man, man braucht erstmal Management. Heute können Sie mit Komponenten gründen. Wir können das ganze Rechnungswesen uns von außerhalb holen. Wir können uns die Logistik von außerhalb holen. Wir können uns die Produkte von außerhalb holen. Ich habe ein Unternehmen mit meinem Assistenten zusammen, Navazio Drink, das existiert nur aus Komponenten. Weil es immer heißt, der Entrepreneur, der Gründer.
Das muss ich kurz erklären. Woraus besteht das?
Das ist die Idee, wenn Sie Fruchtsaft trinken wollen, wären Sie doch selber der Abfüller. Statt dass Sie die abgefüllten Fruchtsäfte nach Hause tragen, was zu 95% Wasser ist, und diese ganzen Verpackungen dazu, kaufen Sie Fruchtsaftkonzentrat bei Ratio Drink, nehmen Sie Leitungswasser,
also das ist ein
dann
Pulver.
Sind Sie selber. Ja. Nein, das ist flüssiges, ist das? Konzentrat.
Flüssiges Konzentrat.
Flüssiges Konzentrat. Ohne Chemie, ohne Haltbarkeitsstoffe, ohne Zucker und so weiter. Und füllen es zu Hause ab. So, und das Konzentrat kaufen wir natürlich, stellen wir nicht selber her. Abfüllen lassen wir abfüllen, keimfrei. Die ganze Buchhaltung lassen wir woanders machen. Die Logistik holen wir uns von woanders her. Was macht dann der Gründer selber? Er koordiniert die Komponenten. Das heißt, ich brauche überhaupt kein Kapital, weil ich ja auf existierende Komponenten zugreife. Ich brauche auch nicht viel Zeit, weil die eigentliche Arbeit passiert bei den Komponenten.
Und dann hatten Sie ein Werk mit dem Titel Erfolgreich gründen, der Unternehmer als Künstler und Komponist. Das müssen Sie mir erklären, weil Künstler und Komponisten gelten ja, auch wieder ein Vorurteil, als in wirtschaftlichen Dingen ziemlich unbedarft.
Es hat Parallelen. Der Künstler ist jemand, der seinen eigenen Stil sucht. Er will etwas Neues ausdrücken. Er greift aber auf Bekanntes zurück, auf Farben oder aufs, als Bildhauer. Oder er muss nicht alles neu erfinden, er greift auf Komponenten zurück. Aber er will etwas Neues in die Welt setzen. Und das muss mit ihm zu tun haben, aber es muss auch Resonanz in der Gesellschaft finden, wenn er Erfolg haben will. Das ist genau die Beschreibung des modernen Entrepreneurs. Er muss etwas tun, was in der Gesellschaft Resonanz findet, möglichst Probleme löst. Und er muss etwas finden, was zu ihm passt, was ihm Spaß macht.
Herr Faltin, wir haben leider nicht mehr viel Zeit, aber ich will doch noch einen Punkt ansprechen, der mir wichtig ist. Bitte um kurze Antwort. Braucht unsere Wirtschaft Wachstum, was ja überall proklamiert wird?
Wir haben ein Kartenhaus aufgebaut, das sich Wirtschaft nennt, das zusammenbricht, wenn man es nicht immer mit neuem Wachstum befeuert. Der berühmte Philosoph Fridtjof Bergmann sagt, wir verbrennen unsere Geigen, um dieses Wachstum am Leben zu halten. Wir müssen dieses Kartenhaus stoppen, wir müssen diese Art von quantitativem Wachstum stoppen, bevor das Kartenhaus völlig über uns zusammenbricht. Lieber heute abbauen mit Schmerzen, als immer noch weiter eine weitere Lage auf das Kartenhaus draufsetzen.
Ist das Ihre Vision, dass es zusammenbrechen wird?
Ja. Das ist leider, also ich bin Optimist, aber es deutet alles darauf hin, dass das über uns zusammenbricht.